Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast von Unternehmen Praxis. Die Heilmittelrichtlinie feiert 25-jähriges Jubiläum. Deshalb widmen wir ihr einen ganzen Monat im Podcast. UP-Herausgeber Ralf Buchner hat dafür mit verschiedenen Beteiligten über den Ursprung, den aktuellen Stand und so manchen Wunsch für die künftige Ausgestaltung der Richtlinie gesprochen. Den Anfang macht dabei Heribert Beck, der Gründer und Geschäftsführer der Firma Software.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom UP-Podcast, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Ich bin Ralf Buchner und heute euer Gastgeber. Und heute habe ich einen Weggefährten, kann man sagen, für die Heilmittelbranche und für mich, nämlich als Gast, nämlich Heribert Beck. Hallo Heribert.
Hallo Ralf, danke für den Weggefährten, denn wir sind ja wirklich schon 3 Jahrzehnte gemeinsam unterwegs, immer wieder mit Berührungspunkten, aber ich denke, mit immer gutem Verhältnis zueinander.
Ja, und für alle, die es jetzt nicht wissen, Heribert Beck ist der Geschäftsführer von der Software GmbH und die produzieren im Heilmittelbereich TEOC, das Abrechnungsprogramm. Und Heribert und ich sind sozusagen die Geschäftsführer von jeweils konkurrierenden oder wettbewerbsbegleitenden Unternehmen, ne?
Ja, kann man so sagen. Aber uns verbinden natürlich, dass wir viele Werte gemeinsam teilen, was zum Beispiel Umgang mit unseren Kunden angeht, sind wir da doch sehr ähnlich.
Ja, aber wo wir nicht ähnlich sind, ist das, worüber wir sprechen wollen, nämlich über die 25 Jahre Heilmittelkatalog. Und da hat Heribert, muss ich neidlos anerkennen, den richtigen Riecher vor mir gehabt, nämlich zu sehen, dass vor 25 Jahren am 1. Juli 2001 eine maßgebliche Änderung stattgefunden hat, nämlich die Veröffentlichung des Heilmittelkatalogs, was damals ein Novum war und die damit einhergehende Neufassung der Heilmittelrichtlinie. Erzähl mal, Heribert, wie war das damals?
Also bis dahin war es ja so gewesen, dass ein Arzt mehr oder weniger freihändig verordnen konnte bestimmte Heilmittel für bestimmte Diagnosen. Es gab da keine Vorschriften. Er hat es nach Gutdünken, nach bestem Wissen, nach seiner Erfahrung gemacht. Und es gab eine Bestrebung, ich denke von Seiten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und von den Kassen, gesetzliche Krankenversicherung, da sag mal, eine gewisse Ordnung oder ein Regelwerk zu implementieren. Und heraus kam dann plötzlich diese Heilmittelrichtlinie mit angehängtem Heilmittelkatalog. Ich weiß nicht, viele Dutzend Seiten lang eng beschrieben. Und da war die Frage, ja, wann darf ich denn jetzt was verordnen? Und so ganz langsam hat uns gedämmert, dass wenn der Arzt nicht genau versteht, wann er was verordnen darf und vielleicht die Sorge hat, dann in Regress genommen zu werden, wenn er das Falsche oder zu viel verordnet, dann verordnet er im Zweifel gar nicht. Also ist vorsichtig. Das war jetzt irgendwie für unsere Kunden schlecht, denn gemeinsam bedienen wir Heilmittelerbringer und deren Geschäft basiert darauf, natürlich Patienten gut zu bedienen, aber auch von den Ärzten entsprechend verordnet zu bekommen, denn immer noch ist ja überwiegend Behandeln erst möglich, wenn eine Verordnung besteht. Also gut, haben wir überlegt, kann der Arzt verstehen, was in diesem dicken Papier drin steht? Dann haben wir gedacht, nee, das kann der vermutlich nicht, weil er hat nicht so viel Zeit, sich mit Heilmitteln zu beschäftigen. Der hat ja auch noch Arzneimittel und andere Sachen. Und dann haben wir gedacht, na komm, das muss doch irgendwie möglich sein, irgendwas zu machen, wo man ganz schnell nachgucken kann, wann kann ich was verordnen. Dann haben wir gedacht an so eine Parkscheibe vielleicht oder einen Rechenschieber, irgend sowas, so 2 Stücke Papier, die man hin und her schieben kann und kann dann ablesen, wann kann ich was verordnen. Und dann haben wir das also x-mal probiert und haben festgestellt, das geht nicht. Das ist so viel Wissen oder so viel Regelwerk. Und also im langen Hin und Her sind wir auf die Idee gekommen, dieses Werk hier zu erfinden. Der Trick war, dass man 2 gestanzte Register hatte und konnte dann eben zuerst mal diese Richtung ausgucken, also Wirbelsäulenerkrankungen oder Unfall oder Gelenksgeschichten oder Erkrankung der inneren Organe und so weiter. Da gab es verschiedene Hauptbehandlungsrichtungen und jeweils unten drunter bis zu, ich glaube, 10 oder 12 Unterrubriken. Ja. Und der Gag war, man konnte jetzt mit dem Daumen erstmal gucken, wo bin ich denn, zum Beispiel Wirbelsäulenerkrankung, konnte es dann umschlagen und dann kamen die Unterrubriken, konnte es nochmal umschlagen und dann konnte man auf der Ergebnisseite nachschauen, Was kann ich jetzt in diesem Fall verordnen? Wie oft? Welche Frequenz und so weiter?
Das war ja richtig cool. Und jetzt taucht natürlich die große Frage aus. Also alle Leute, die unter 30 sind, werden sagen, hä, Register, Stanzen, was ist das? Das macht man doch digital. Ja, das war damals aber anders. Damals gab es kein Internet. Damals gab es, oder nur ganz rudimentär. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wäre das nicht eigentlich Aufgabe der kassenärztlichen Vereinigungen gewesen, solche strukturierenden Elemente ihren Ärzten zur Verfügung zu stellen? Wieso hast du dich darum gekümmert und nicht die Ärzte?
Ja, wir hätten ja eigentlich auch erwartet, dass jetzt irgendeiner kommt und sagt, er bietet den, also aus dem System heraus, also ob die Kassenärztliche Bundesvereinigung oder vielleicht die gesetzlichen Krankenversicherung oder vielleicht die Verbände, dass irgendeiner kommt und sagte, ich habe da euch ein Hilfsmittel. Aber es tauchte niemand auf. Und wie du schon sagtest, die Zeit, das muss man sich einfach einordnen. Wir waren im Jahr 2001. Und das iPhone wurde erst 2007 erfunden oder zumindest veröffentlicht. Es gab nicht so, dass jeder in der Hosentasche so ein Device mit sich rumgetragen hat. Computer waren noch sehr rudimentär. Die hatten einen großen Monitor, einen Röhrenmonitor und standen fest auf einem Schreibtisch. Also es war schon die übliche Methode, irgendwie Papier zu haben. Und es tauchte tatsächlich niemand auf. Und wir haben dann mal geguckt, wir haben dann angefangen, mal zu gucken, wer ist denn bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zuständig, wer ist denn bei den Verbänden zuständig, bei den Krankenkassen vielleicht. Und niemand hatte irgendwas. Wir hatten auch ein bisschen Schiss, das zu machen, denn nachher machst du viel Aufwand und dann kommt so ein Großer, der also bekannt ist und der Platzhirsch ist und sagt, also wir haben was.
Zum
Und
Beispiel Deutscher Ärzteverlag oder sowas.
genau. Und wir hatten da auch mal, wir hatten ja erst sogar die Idee, dass wir unser Konzept jemandem geben und der setzt es um. Unser Interesse war ja nicht ein Buch zu produzieren. Wir waren ein Softwareladen gewesen. Wir haben dann gedacht, da gibt es bestimmt einen, dem vermitteln wir die Idee, der macht es. Und unser Ziel war ja nur, dass die Heilmittelerbringer nicht Leidtragende wurde von einem reduzierten Verordnungsverhalten. Wir hatten kein Buchprojekt auf dem Schirm. Also gut, und wir haben dann geguckt und haben das zum Beispiel auch dem Deutschen Ärzteverlag angeboten und noch fünf anderen medizinischen Verlagen.
Und?
Und niemand ist auf diesen Zug aufgesprungen. Und wir hatten ja schon ein Musterexemplar. Also wir hatten da jetzt auch so ein paar Bücher gemacht, wo wir dann noch einzelnes Register, diese 100 unterschiedlichen gestanzten Seiten mit der Nagelschere ausgeschnitten hatten und sind mit diesem Musterbuch bei den verschiedenen Verlagen und auch teils bei Verbänden angeritten. Und alle haben gesagt, nö, das ist viel zu kompliziert und die Zeit ist viel zu kurz, weil wir waren dann schon plötzlich vielleicht so im März, April gewesen, glaube ich, Juni, Juli sollte es in Kraft treten. Und da haben die alle gesagt, das kann man so schnell nicht machen. Und ja,
Aber
da haben wir gesagt, ja,
das war doch
gut.
eigentlich jetzt genau dein Thema. Du bist doch so ein Tüftler und du machst doch gerne sowas. Mit Nagelschere schneiden kann ich mir richtig vorstellen, wie du da sitzt und das baust. Hat es Spaß gemacht?
Ja, war super spannend. Also auch bei uns, die beteiligten Kollegen, die dann auch unterschiedlicher Auffassung waren, ob man es überhaupt machen soll, welches Risiko damit verbunden ist. Also ich weiß die Beträge nicht mehr. Ich weiß nur, wir hatten uns dann entschlossen, 10.000 Stück zu machen. Und es war tatsächlich aufwendig. Und wir hätten uns so vorstellen können, wenn es in die Hose geht und niemand das Ding haben will, dass wir dann für dieses Jahr zumindest keinen Ertrag haben. Ja, dass wir eine Nullrunde schieben. Und dann war eben die Frage, machen oder nicht. Aber das hat dann doch angefixt. Und genau. Und dann haben wir uns tatsächlich getraut, 10.000 Stück zu beauftragen.
Aber mal
Aber
jetzt
mal
nur
jetzt
mal
nochmal.
für die Agenda, damit alle Bescheid wissen. Letztendlich hast du gesagt, okay, damit meine Kunden weiterhin gute Verordnungen bekommen und das für die Ärzte nicht zu schwierig ist, bin ich bereit, meinen Jahresertrag zu riskieren, um meinen Kunden zu helfen. Du hattest vorhin von Werten gesprochen. Das ist sozusagen die Umsetzung dieses Wertes. Du riskierst deinen Ertrag, deinen ganzen Jahresertrag, damit deine Kunden besseren Erfolg haben. Das ist doch nett.
Ja, also nicht alles ist altruistisch. Am Ende schon wollen wir für gute Leistung auch natürlich einen Gegenwert haben. Aber wir waren der Meinung, es wird für alle leichter, wenn es ein solches Werk gibt. Und die Zielgruppe war ja gar nicht unbedingt die Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten, Logopäden. Die Zielgruppe waren ja deren Ärzte. Und wir haben dann auch angefangen, dahingehend Werbung zu machen, zu motivieren. Ihr müsst so ein Buch den Ärzten schenken oder verkaufen oder erklären eigentlich. Und vielleicht noch mal zu dem Konzept dieses Buchs. Es beinhaltet ja zu bestimmt 80% den offiziellen Richtlinientext und den offiziellen Katalog. Was wir gemacht haben, ist, wir haben den Katalogteil optisch gut aufbereitet und wir haben es suchbar gemacht. Heute lächeln wir darüber, du gibst dem Handy heute Diagnose ein, dann sagt er dir, was du verordnen kannst. Aber damals war Suchen halt nicht so einfach. Es ging über Register, Papier, Inhaltsverzeichnisse. Also der Gag war eben, es optisch gut aufzubereiten, es suchbar zu machen. Und dann, und das war sicherlich auch sehr wertvoll, wir haben versucht, den Text gut zu kommentieren oder eigentlich umgekehrt eine Bedienanleitung zu machen, wie komme ich schnell von der Diagnose zu den verordnenbaren Heilmitteln und wie muss ich das in diesem Formular, dem Verordnungsformular später eintragen?
Da kann man auch sehen, dass sich seitdem nicht so ganz dramatisch viel geändert hat. Die Frage, wie komme ich von einer Indikation zu einer akzeptablen Heilmittelverordnung, die treibt manche Kolleginnen und Kollegen heute noch um. Also insofern kann man heute zwar besser suchen und finden, aber die Frage bleibt. Aber das war wirklich toll damals. Das hast du richtig super gelöst mit deinem Team. Und da waren auch ganz viele Ärzte ganz happy. Und als sie das dann gesehen haben, wie es funktioniert, was passierte dann?
Ja, also als dann die ersten dieser Exemplare Bücher verfügbar waren, da hat sich das rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Also dann hat plötzlich ganz viele verstanden, wie gut man damit arbeiten kann. Und dann sind wir förmlich überrannt worden. Also noch während wir die ersten Exemplare ausgeliefert haben, tauchten plötzlich Tausende von Bestellungen auf. Also am Ende haben wir im ersten Jahr, ich glaube, 150.000 dieser Bücher hergestellt. Und die Herstellungskapazitäten waren gar nicht dafür geeignet. Wir hatten eine kleine Druckerei gefunden, die verstanden hat, wie man auch in kleiner Auflage diese Register herstellen konnte, ohne dass es einen finanziell umgebracht hat. Aber diese Druckerei war dann plötzlich gar nicht mehr in der Lage, so viele Bücher herzustellen. Noch viel tragischer, die sind dann noch in Urlaub gegangen. Ne? Und dann standen wir da im Prinzip Mai, Juni und wussten schon, wir können gar keine 30, 40, 50.000 Bücher liefern. Und dann haben wir noch eine zweite, eine dritte Druckerei gesucht, denen wir dann erklärt hatten, wie man das macht. Inzwischen wussten wir ja, wie man das machen kann. Und da haben wir andere angelernt, wie man diese Bücher druckt. Und weil die auch alle ein bisschen inflexibel waren, haben wir noch einen Kleinbus geliefert. Und wir sind dann Papier holen gegangen, haben das an die Druckerei gebracht. Von der Druckerei ging das dann zum Binder und vom Binder ging es dann wieder zurück an uns. Also wir hatten dann über Monate einen Fahrer, der nur diese Hin- und Herfahrten gemacht hat. Und in der Hochzeit standen bei uns 20 Studenten an Bierbänken im Hof und haben Bücher eingepackt zum Versand. Ja, und nachmittags kam der DHL-LKW und hat immer abgeholt, was fertig war.
Ja, cool. Das hört sich richtig spannend an. Das war bestimmt sehr aufregend damals für deine ganze Truppe. Und es hat den meisten Therapeutinnen und Therapeuten natürlich enorm geholfen, weil die ja durch den Heilmittelgeruch plötzlich sichtbar waren in dem, was sie da machten. Und plötzlich hatte ja jemand, ich meine, die Heilmittelgeruch, das ist die erste Positivliste, die wir im Gesundheitswesen damals bekommen haben. Und du hast es sozusagen anwendbar gemacht. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Das war wirklich super.
Dankeschön. Aber es ist natürlich wie immer klar, ein bisschen muss man die Themen verstehen, ein bisschen muss man fleißig sein, aber man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben im Leben. Die drei Faktoren multiplizieren sich immer, ja. Und ja, es war für uns spannendes, sehr spannendes Jahr gewesen, hat viel Spaß gemacht und hat uns auch uns sichtbarer gemacht. Ja, das war eine Zeit, als EDV, IT ja noch nicht bei jeder Praxis üblich war und da hat sich das manchmal so gegenseitig befruchtet. Bestehende Kunden haben sich gefreut, dass wir dieses Hilfsmittel gemacht haben. Andere, die das Hilfsmittel irgendwo aufgetrieben haben, gekauft haben, haben festgestellt, ach, das sind die, die ja auch was mit der Software T-Org zu tun haben. Und so denke ich, war das für uns in Summe auch ja, eine gute Werbung, eine gute Darstellung, dass wir pfiffig sind. Im Papier, aber auch in der IT.
Und dann gab es mehrere neue Auflagen und so weiter und so fort. Irgendwann haben wir auch was gemacht zu dem Thema. Ich glaube, wir haben die ICD-10 kurz dann mal eingeführt, also wir haben gemerkt, dass die Ärzte eben ICD-10 kurz immer benutzt haben und dann die Zuordnung nicht sauber hingekriegt haben. Dann haben wir mal einen Arzt dran gesetzt und haben gesagt, füll das mal mit ICD-10 kurz auf. Dann hat die KBV gesagt, oh Leute, das könnt ihr nicht machen, wir wollten das explizit nicht. Aber dann haben wir das Ding entwickelt. Aber und jetzt ist es so, dass wir das zusammen machen, dass es noch eine Ausgabe gibt, die du und ich sozusagen gemeinsam verlegen. Und damit gestalten wir doch relativ viel in dem ganzen Kontext. Ist es eigentlich okay, wenn Softwareunternehmen so gestalterisch eingreifen in so ein Verordnungssystem?
Ich denke, dass wir beide ja mehr sind als Bit und Byte oder IT. Ich denke, wir haben ja immer auch geguckt, dass wir unseren Kunden für eine Aufgabenstellung eine Lösung bieten. Mhm. Und diese Lösung hat unter Umständen halt auch Elemente, die nicht Bit und Byte sind. Ich denke, und da warst du uns wieder zeitlich voraus, du hast ja sehr früh schon auch für die Branche verschiedene Formulare entwickelt, was dann nicht bloß gedrucktes Papier war, sondern auch das Know-how, wie man so ein Formularwesen inhaltlich gut macht. Ja, da sozusagen, da müssen wir sagen, Chapeau, da warst du früher dran, lösungsorientiert etwas anzubieten. Ja, klar, es ist richtig. Ich meine, unsere Kunden suchen ja nicht eine App oder eine Computersoftware. Die suchen für ihre Aufgabenstellung etwas, was ihnen hilft, das zu bearbeiten, den Alltag leichter zu machen, die Workflows gerade zu organisieren. Also es ist richtig, im Zweifelfall mal auch ein Stück Papier außenrum zu machen oder irgendetwas anderes.
Okay, gucken wir jetzt mal in die Zukunft. Wir haben 25 Jahre hinter uns. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, das Ding nach deinem Gusto zu renovieren, mit deiner Erfahrung, die du hast, wo sollte das hingehen? Was wären die nächsten Steps da?
Ich finde, da ist ein bisschen schwierig, denn die inhaltliche Gestaltung, denke ich, ist die Hoheit natürlich ein Stück bei den Partnern im Gesundheitswesen, die Kassenärztliche Vereinigung, die Krankenkassen, und natürlich auch die Berufsverbände. Und hier ist es manchmal schwierig, gestalterisch tätig zu werden, weil man auf diesen Seiten auch das Hoheitliche empfindet und will dann nicht unbedingt einen aus der Privatwirtschaft haben, der nun da kommt und sagt, ich würde es so machen oder ich würde es so machen. Schwierig. Aber wo wird es hingehen? Ich denke, der Zeitgeist geht natürlich dahin, vieles mobil zu machen, vieles im Self-Service zu machen. Also auch aufgrund des Fachkräftemangels oder des Mitarbeitermangels versucht man Dinge zu machen, die weniger Personal am Tresen brauchen, nicht am Telefon, wo auch sich der Patient heute, das ist ja viel mündiger heute, der Patient, der bedient sich selber. Also mhm. Er will seine Termine vielleicht selber verschieben und solche Dinge. Da wird die Reise wohl hingehen.
Okay, das ist jetzt sozusagen, wie können wir Services machen? Und inhaltlich, strukturell, würdest du sagen, dass der Heilmittelkatalog inzwischen, dass man den einfacher stricken kann, dass man den Therapeuten mehr Freiraum geben kann? Also zum Beispiel wird ja die Dosierung zurzeit noch von den Ärzten komplett vorgegeben. Eigentlich würde es ja reichen, wenn die sagen würden, okay, komm, wir sagen, dass hier eine Indikation vorliegt. Lieber Therapeut, organisier du das mal, wie du es machst. Findest du nicht, dass die Therapeuten...
Das geht ja Richtung Blanko-Verordnung. Also bis hin zur Frage, ob man möglicherweise überhaupt ohne Verordnung diese Leistung in Anspruch nehmen kann. Mhm. Aber ich denke, dass es natürlich ein Stück weit geht, wo der die Leistung in Anspruch nimmt, sie auch selber bezahlt. Also bei den Privatpatienten ist es häufig so, dass sie selber bestimmen, vielleicht mit ihrem Therapeuten, was sie in welchem Umfang machen. Dort, wo ein Dritter bezahlt, und das ist ja gerade eine ganz aktuelle Diskussion, Kostenreduktion im Gesundheitswesen, da ist es ein bisschen, also in der Sache wäre es vielleicht richtig. Also ich glaube, dass unsere Therapeuten oder der Therapeut heute gut ausgebildet ist und vieles davon selber beurteilen könnte. Aber dass es hier eher aus dem System heraus will man nicht diese Schleuse öffnen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Wir werden sehen, wie es wird. Jetzt mal rückblickend, war das eine gute Idee mit dem Heilmittelkatalog? Also mal losgelöst von den Lösungen, die du oder ich da geschaffen haben. So rein inhaltlich, war das gut für die Branche? Ist es was wie ein Heilmittelkatalog und eine Heilmittelrichtlinie gibt?
Also ich denke, die Richtlinie und der angehängte Katalog oder daraus folgende Katalog war sicherlich hilfreich, um in dem völlig regellosen gewisse Korridore zu schaffen, in denen den Beteiligten klar war, diese Leistungen sind erprobt, diese Leistungen machen dann auch wirtschaftlich Sinn und daher kann ich mich als Verordner da orientieren. Das hat bestimmt in vielen Fällen oder generell geholfen, das ja, klar zu machen. Also es war vermutlich richtig, dass sowas kam. Man kann immer darüber diskutieren, ob man bei einer bestimmten Diagnose hätte noch ein anderes Heilmittel zulassen können oder ob man noch eine bestimmte Diagnose hätte dazu nehmen können oder ob eine andere überflüssig ist für Heilmittel. Aber das ist eine inhaltliche Frage.
Okay, also kann man sagen, herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum an dich, Herbert, an die ganze Branche. Das war, glaube ich, hat die ganze Heilmittelversorgung echt nach vorne gebracht. Das war cool und das war super, dass du und ich, wir daran teilnehmen konnten. Das fand ich war wirklich eine spannende Zeit, ne?
Ja, und ich denke, dass wir im Moment mit diesem gemeinsamen Werk auch den Bedarf gut decken. Und damit wer nach wie vor gerne auch etwas, ein Stück Papier hat zum Blättern, zum in Ruhe gucken, gibt es dieses Angebot immer noch. Ja,
Ja,
gut, dass
definitiv.
es gibt.
Ja. Herbert, vielen Dank, dass du Zeit hattest, mal solche Geschichten zu erzählen. Ich vermute mal, es gibt nicht mehr so ganz viele, die sich noch ganz genau daran erinnern können. Aber ich kann das und wir sind ja beide schon ziemlich alt. Wir werden jetzt die nächsten 25 Jahre nicht mehr erleben, aber wir wünschen, glaube ich, gemeinsam allen alles Gute, dass sie sich da gut weiterentwickeln. Und an unsere Zuhörer natürlich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Dann schöne Grüße nach Ludwigsburg.
Danke. Ich danke auch für die Einladung und für diesen interessanten Austausch. Grüße zu euch zurück an die Ostsee.
Nach Kiel, genauer gesagt, ja. Ja, es ist echt maximal weit weg, unsere Standorte. Naja, fast maximal. Also,
Ja.
ja, cool. Also, Herbert, ich wünsche dir was. Vielen Dank.
Ja, tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sprechen mit euch über Praxisorganisation, Mitarbeiterführung, Digitalisierung, Politisches und die Zukunft der Heilmittelbranche. Jeden Donnerstag hört ihr eine neue Folge bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Vernetzt euch gerne mit uns bei Instagram, LinkedIn und Facebook. Und wenn ihr ein spannendes Thema habt, schickt es uns an redaktion@up-aktuell.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.